Ich bin gebeten worden, etwas zu diesem Bild zu sagen. Jedes Jahr, Januar, finde ich es immer selber spannend, wenn das Bild dann da hängt, bin ich immer selber gespannt, habe ich das Gleiche eigentlich noch gedacht, als ich es gemalt habe? Ist der Impuls immer noch da eigentlich? Und ich finde es immer spannend, wenn ihr mir sagt, ich sehe das und das, je nachdem, was man so für einen Blickwinkel hat. Und es ist auch immer gefährlich für mich persönlich, so vom Gefühl her. Wenn es hängt, dann hängt's. Das ist wie die Tube Zahnpasta. Wenn ich da mal drauf gedrückt habe, ist die Zahnpasta draußen. Und dann hängt das eben schutzlos da. Jetzt habe ich mich schon jahrelang eigentlich mit diesem Vers so beschäftigt. Ich habe ja auch früher das Layout, also zumindest das Cover gemacht, für unseren monatlichen Gemeindebrief. Und da war schon mal dieser Satz aus dem Markus-Evangelium, der war schon mal da. Und mich störte jetzt, wahrscheinlich wie dem einen oder anderen auch, in diesem Satz, jetzt ganz ohne dieses Bild, dieses Un, diese Vorsilbe Un, Unglaube. Und ich konnte mich noch daran erinnern, was ich damals gezeichnet hatte, zwischen Un und Glaube ist so eine Person, die das so wegdrückt, versucht wegzudrücken. Und das war wahrscheinlich ich selber. Willst nicht wahrhaben, dass da Unglaube ist? Willst nicht wahrhaben, dass da irgendetwas ist, das mich und beziehungsweise mein Verhältnis zu Gott irgendwie stören könnte? Will ich nicht haben. Dass irgendwie Dunkelheit da ist, dass irgendwie Ungehorsam da ist, das will ich nicht haben. Naja, und jetzt ist es wieder passiert, jetzt ist es sogar die Jahreslosung geworden. Und ich kam ziemlich schnell auf dieses Motiv. Ich habe zuerst im Internet gesucht, was haben denn so die anderen gezeichnet und so. Und es war nichts zu sehen von diesem Strand, aber das Bild war da. Das war in meinem Kopf. Und warum habe ich es gemacht? Ich glaube, letztendlich habe ich es gemacht, um den perfekten Moment darzustellen. Für mich den perfekten Moment, wenn Gott eingreift. Ich sage zwar, ich glaube, aber wie viele Macken und Kanten sind da? Und da kann ich wirklich nicht auf mich selber vertrauen, sondern wirklich nur auf die Gnade und die Kraft Gottes, der in diesem Moment kommt und mit diesen Macken füllt, ausfüllt mit seiner Gnade, ausfüllt mit seiner Liebe. Und es ist ja so ein Ding, ne? Geht man am Strand entlang, schreibt irgendetwas, da gibt es sogar ganze Abhandlungen drüber, dass Leute am Strand, da wo das ja noch nass ist, wo der Sand nass ist, denn sonst hält es nicht, dass man dort ein Herz reinritzt, ich liebe dich, ne? Im vollen Bewusstsein, wenn die Flut kommt, ist das weg. Es ist etwas sehr Vergängliches, aber es ist auch die Botschaft darin, dass meine Liebe zu meiner Liebsten, zu meinem Lieben dann auch weggetragen wird, hinausgetragen wird. Hat so ein bisschen Ewigkeitsmoment, dieses hinausgetragen werden, diesen Wunsch weitertragen, dass dann nur ja nicht endet. Man hätte das Ganze ja auch in einem Baum einritzen können. Dann hätte das so lange drin gestanden, wie der Baum Bestand gehabt hätte. Aber nein, in den Sand. Und ich glaube, oder das Ganze, wir werden gleich den Kontext hören in der Predigt. Warum wurde dieser Satz überhaupt ausgesprochen im Markus-Evangelium? Wer hat den gesprochen? In welcher Situation? Viele von euch kennen ja bestimmt den Film Castaway und Tom Hanks schreibt dort in ganz großen Buchstaben am Strand im nassen Sand Help. Er ist gestrandet auf einer einsamen Insel und jetzt hofft er vom Flugzeug aus, kann man ganz groß seine Buchstaben sehen unten im Sand. Das ist übrigens tatsächlich schon mal in Australien passiert, dass jemand so wiedergefunden wurde, der sich total verirrt hatte, weil ein aufmerksamer Pilot Help gefunden hatte und damit auch ihn fand. Also es ist gar nicht so weit hergeholt. Und wenn wir gleich den Kontext hören, werden wir merken, es ist auch da so ein Hilfeschrei eines Vaters. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, das habe ich versucht, so in Form zu bringen, auf Sand zu schreiben. Es ist ja nur Leinwand, aber ich hoffe, es hilft euch. Bin gespannt, was der eine oder andere noch darin so finden wird. Also das Un, das begleitet uns. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Zweifel, Anfechtungen. Ich weiß, dass wenn eine Ampel rot ist, muss ich halten. Aber meine Güte, wenn der Verkehr es doch zulässt, ne? Da kommen schon so die... Ne? Und wie ist es bei Gott? Wie ist es mit dem, was er sagt? Laufe ich dem wirklich nach? Jage ich dem nach? Oder komme ich ab und zu schon mal ins Stolpern. Also wenn ich auf mich schaue, ich liege auch schon mal auf der Nase. Ich falle schon mal volle Kanne hin. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Wir dürfen uns gleich auf das Wort, das Roland uns sagen wird, dürfen uns, denke ich, freuen.
Ja, erstmal herzlichen Dank, lieber Klaus. Ich habe es ja letzten Sonntag schon so ein bisschen angedeutet, da warst du aber nicht da. Aber ich bin auch immer ganz gespannt, wenn ein neues Jahr beginnt, was für ein Bild da hängen wird und was dir da wieder eingefallen ist und was du da gemalt hast. Und das ist ja auch jedes Jahr ganz unterschiedlich, auch vom Material und den Farben her. Ne? Das sieht ganz anders aus als das vom letzten Jahr. Aber ich finde es auch gut, mitzukriegen, was hast du dir dabei gedacht? Habe ich schon erkannt, dass das ein Strand ist und dann so Spuren im Sand und so in die Richtung? Und das jetzt nochmal von dir so gesagt zu bekommen, was dir durch den Kopf gegangen ist, plötzlich strahlt das Bild nochmal ganz anders. Fand ich richtig schön. Super, vielen Dank dafür. Kann man auch mal klatschen, ne? Ja. Eine Begabung unter uns, über die ich mich jedes Jahr freue. Und oft sind dann da so Verse, ne? Die haben es dann in sich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, was denn nun, ne? Glaube oder Unglaube? Glaubst du denn oder glaubst du nicht? Und wie oft begegnet mir diese Frage in dem einen oder anderen Zusammenhang, liebe Schwestern und Brüder? Manchmal provokativ, habe ich so das Gefühl, will man mich herausfordern, meinen Glauben prüfen, unterstellt wird, dass ich nicht glaube oder nicht genug oder nicht richtig. Dem begegne ich schon lange mit großer Gelassenheit. Da kommt mir dann immer das Lied in den Sinn, ich weiß, woran ich glaube. Und außerdem ist das auch ganz meine Sache, woran ich glaube, erstmal. Schwieriger wird es, wenn andere ins Spiel kommen. Wenn nicht mein Glaube in Frage steht, sondern der andere. Wenn die Frage nicht aggressiv gestellt wird, na, glaubst du das? Sondern fragend und zweifelt von jemand anders. Glaub ich denn genug, Roland? Glaub ich richtig? Müsste ich mehr glauben und wie soll das gehen? Nicht einfacher, aber ein bisschen entspannter, wenn es nicht direkt um einen Menschen geht, der sich mit was quält. Wenn wir in einer Gruppe zusammen sind, mit einigen Leuten über Bibeltexte sprechen, wie neulich in der Kleingruppe, da ging es auch um Glaube und Gebet. Wir hatten Matthäus 18 und im Vers 19 steht da, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, um etwas zu bitten, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel zuteil werden. Wunderbar. Beten und bekommen. So einfach. Und dann kam jemand darauf, mal eine angegebene Parallelstelle aufzuschlagen. An den Bibeln sind ja immer auch Verse angegeben, die parallel sind. Da ist vielleicht was Erhellendes zu lesen. Völlig richtig. Brachte uns aber noch mehr Probleme. Markus 11, Vers 24. Alles, worum ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Beten und glauben und bekommen. Da haben wir es wieder. Die Frage, glaubst du denn genug, wenn du nicht hast? Weil wenn du doch glaubst, dann bekommst du alles. Und was heißt alles? Wirklich alles? Und daran haben wir uns dann auch die Zähne ausgebissen. Also es gibt einfachere Themen als Glaube und Unglaube, alles oder nichts. Das ist nicht einfach. Aber das ist der Zusammenhang eben auch der Jahreslosung. Der Vers steht ja nicht luftleer da, sondern hat einen Zusammenhang. Und das ist ja auch immer ein guter Rat, lest den Zusammenhang. Also schauen wir mal, was da war. Vorgeschichte, Jesus ist mit Petrus, Johannes und Jakobus auf dem Berg der Verklärung, so heißt er ja. Er hat sie mitgenommen, diese drei besonders, die haben eine Gotteserfahrung, die ist unbeschreiblich, zutiefst bewegend. Und sie haben die Stimme Gottes gehört, der sie hinweist auf Jesus, sie bestätigt in ihrem Vertrauen auf Jesus. Gottes Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und so sind sie ganz erfüllt vom Berg herunter, kommen herunter und kommen so richtig wieder in die Tiefen des Alltags, in eine ganz unheilige Auseinandersetzung. Das Leben, wie es eben ist, hatte sich Bahn gebrochen. Da kam ein Vater mit seinem oder wegen seines kranken Sohnes, hat um Hilfe gebeten, hat sich an die Jünger gewandt, die nicht mit auf dem Berg waren, hat gebeten, bitte helft mir, und die Jünger konnten nicht. Sie haben das irgendwie nicht hingekriegt. Und als Jesus dann dazu stößt, da sind sie verstrickt in Diskussionen, in Dispute. Also manche Übersetzungen schreiben Streit, sie streiten. Aber natürlich nicht wie die Kesselflicker, sondern sie führen Gelehrtenstreit. Ich überlege, was werden sie gemacht haben? Vielleicht auch Bibelstellen diskutiert. Kann man um Heilung beten? Darf man nicht um Heilung beten? Wird Gott erhören? Wird er nicht erhören? Er hört ja alles, er hört ja nichts. So ungefähr wird es gewesen sein, so wie wir das in unseren Bibelgesprächen auch machen. Argumente abwägen, für und wieder abwägen. So sind sie eifrig am Diskutieren. Klingt wahrscheinlich auch irgendwie ganz gut. Und nur daneben steht dann der, der Hilfe gesucht hat, und kommt sich ein bisschen bedröppelt vor. Völlig allein gelassen, keiner kümmert sich. Und dann muss er auch noch hören, wie Jesus schimpft. Jesus schimpft die aus, die er da sieht, und sagt: Du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Na prima. Aber was soll er machen, dieser arme Vater? Er hat ja keine andere Wahl, alles oder nichts. Und Jesus ist seine letzte Hoffnung. Also das will er dann doch nochmal versuchen. Entweder Jesus kann seinem Sohn helfen, oder es gibt gar keine Hilfe für ihn. Und man kann sich vorstellen, wie die Gefühle dieses Mannes wirklich Achterbahn fahren. Kann einem leid tun in so einer extremen Situation. Aber er bleibt dran. Er geht nicht weg. Wäre ja auch denkbar, dass er sagt: Ach komm, das ist ja, wird nichts, geh, falsch war falsch, wir gehen. Frustriert, findet vielleicht auch andere, ne? Kennst du Jesus und seine Jünger? Ja, kenne ich. Und, haben sie dir geholfen? Nee, alles Betrug. Ja, und dann kann man sich so im Elend suhlen und in den schlechten Erfahrungen, die man macht, gibt es ja bis heute, ne? Die Gemeinde hat mir nicht geholfen und die wollen Christen sein. Und da finden sich immer welche, die das auch so erlebt haben. Natürlich, die Jünger Jesu enttäuschen auch bis heute. Weil die Jünger es eben nicht immer hinkriegen. Manchmal schaffen es die Jünger nicht, warum auch immer. Und ich weiß, wovon ich rede. Natürlich muss auch ich immer wieder enttäuschen. Ich kann auch nicht alles. Und ich werde auch immer wieder enttäuscht, wenn ich Erwartungen habe an Schwestern und Brüder. Die können auch nicht alles. Aber deswegen aufgeben, schmollen und lästern, na, dann geht es uns wahrscheinlich doch noch ganz gut. Der Vater in diesem Text, dem geht es nicht gut. Der ist richtig verzweifelt. Der hat eine echte Not. Der will ja nicht nur irgendwas diskutieren oder Pillepalle, sondern der hat ein krankes Kind. Und er bleibt dran an Jesus und wagt etwas. Er spricht Jesus an und eigentlich auch ziemlich herausfordernd. Er geht ihn richtig an. Ne? Jesus kommt da runter, die Jünger können nicht, Jesus schimpft, und dann sagt er: Ja, wenn du etwas vermagst, wenn du etwas vermagst, dann hilf uns und hab Mitleid mit uns. Hör auf zu diskutieren, hör auf zu schimpfen, Jesus, wenn du kannst, dann hab Mitleid. Das finde ich beeindruckend, was der sich traut. Aber das ist die Not, das ist die Not, die ihn treibt, dass er sein Problem Jesus so vor die Füße legt, so dass Jesus da nicht dran vorbeigehen kann, alles oder nichts. Er hat erkannt, dieser Mann, was Glaube bedeutet, in der Tiefe seiner Not, sich Jesus schonungslos, ehrlich in den Weg stellen. Und das lesen wir bei manchen Begegnungen, die Menschen im Neuen Testament mit Jesus haben. Sie machen sich und Jesus nichts mehr vor. Sie sind schonungslos ehrlich, sie halten nichts zurück, fragen auch nicht nach Form und Etikette, sondern sie stellen sich Jesus in den Weg. So wie sie sind, kommen sie zu Jesus und sagen, was sie auf dem Herzen haben. Und dann sagt Jesus zu diesem Mann eine wunderbare Verheißung. Er sagt: Alles ist möglich dem, der glaubt. Da haben wir es wieder, ne? Wunderbar. Und so redet Jesus mit uns auch, wenn wir Jesus begegnen. Verheißungen bekommen wir von ihm, die unser Denken übersteigen. Wir werden zu Kindern Gottes. Jesus hilft uns, er hält uns. Wir werden seinen Frieden erleben. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Ihm, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Größer als unsere Angst ist immer Jesus und er hat alles unter Kontrolle. Und er gibt uns seinen Frieden. Was hindert uns daran, die Hilfe Jesu zu erleben? Seinen Frieden, seine Macht? Vielleicht ist uns auch nicht so richtig bewusst, was es bedeutet, vor Jesus zu stehen, was es bedeutet, zu glauben. Was es bedeutet, ein Christ zu sein. Ich finde es toll, dass ihr da seid, dass ihr zum Gottesdienst gekommen seid. Aber ist Christsein zum Gottesdienst gehen? Ist Christsein fromme Bücher lesen? Ist Christsein mitarbeiten in der Gemeinde? Alles tolle Sachen. Aber ist das Christsein? Ist das Glaube? Glaube ist, als ganzer Mensch vor Jesus zu stehen, so wie wir sind. Verletzlich, ängstlich, zweifelnd, nicht zu heucheln, sondern so wie wir sind, vor Jesus zu stehen und ihm alles vor die Füße zu legen. Das bedeutet Glaube. Manchmal singen wir in einem Lied, ich kann zu dir so kommen, wie ich bin. Jesus, ich kann zu dir so kommen, wie ich bin. Wunderbar. Mach's auch. Das ist Glaube. Mit meinem ganzen Menschsein zu Jesus kommen im Vertrauen. Und das macht dieser verzweifelte Vater hier. Aber dann entdeckt dieser Vater etwas, was ihm vielleicht noch mehr Angst macht als der Zustand seines Sohnes. Denn er hat ja mitbekommen, wie enttäuscht Jesus ist. Enttäuscht über den Unglauben seiner eigenen Jünger. Wie gesagt, die hatten ja nichts Besseres zu tun, als fruchtlose Diskussionen zu führen. Und Jesus fragt sie noch, was verhandelt ihr da? Aber da kriegt er keine Antwort von seinen Jüngern, sondern der Vater spricht ihn an und erzählt ihm die Situation. Und die Reaktion von Jesus hat er noch im Ohr. Du ungläubiges Geschlecht, wie lange muss ich noch bei euch sein, euch ertragen? Und dann diese Herausforderung Jesu, alles ist möglich dem, der glaubt. Das verunsichert. Wie geht man damit um? Dieser Vater will ja Jesus vertrauen. Er will ja glauben, deswegen ist er ja da mit seinem kranken Kind. Er will ja, dass Jesus ihm hilft. Er will das Wunder erleben. Und das ja nicht einmal nur für sich, ich will mal ein Wunder sehen, sondern damit seinem Kind geholfen wird. Und dann bricht es aus ihm heraus, so ganz aus der Tiefe, total ehrlich und doch so widersprüchlich, wie wir Menschen aber eben sind. Ne? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann ist er selber, der plötzlich Hilfe braucht. Es brennt förmlich in seinem Innern, zerrissen ist er. Ich soll glauben, ich will ja glauben, mein Glaube bewirkt das Wunder und gleichzeitig merke ich, dass ich zweifle, dass ich in mir vielleicht nicht genug habe. Reicht denn mein Glauben? Und wahrscheinlich nicht, niemals. Und dann kommt dieser merkwürdige Ausdruck, hilf meinem Unglauben. Wieso muss man denn dem Unglauben helfen? Der muss ja weg, ne? Man würde vielleicht erwarten, dass er sagt, überwinde meinen Unglauben. Ich glaube, überwinde meinen Unglauben. Nimm meinen Unglauben weg. Wieso hilf? Es ist ganz interessant, welches Wort er hier benutzt. Es beschreibt den Hilferuf eines schwachen Menschen, der jemanden anruft, der stärker und mächtiger ist und der ihm helfen kann. Der dazukommen soll, um Abhilfe zu schaffen. Und das fand ich eben ganz interessant. Du hast das in dem Bild auf deine Weise ausgedrückt hier, dass das Meer das Un wegwischt. Ja? In dem anderen Bild, das du mal gemacht hast, hast du gesagt, da hast du zwischen Un und Glauben eine Figur gemalt. Und du sagst, vielleicht bin ich das oder ein Mensch.
Ein Jünger Gottes.
Ja, ja. Aber ich würde jetzt, wenn es so dahinge, sagen, das ist Jesus. Jesus kommt und hilft gegen den Unglauben. So muss man es verstehen, nicht? Nicht hilft meinem Unglauben, sondern hilft mir gegen meinen Unglauben. Ne? Verteidige mich dagegen. Also so ruft dieser Vater, weil er Angst hat, wahrscheinlich, dass dieser kleine Glaube, wahrscheinlich hat er noch nicht das Wort vom Senfkorn gehört, das hat er jedenfalls nicht im Blick. Er empfindet, dass sein Glaube zu klein ist. Da sind so viele Zweifel. Man hat so viel erlebt, ne? So viele Zweifel. Dagegen muss ihm einer helfen. Da muss ihm einer helfen. Wir kennen ja alle das Sprichwort, Not lehrt beten. Und hier passiert so etwas Ähnliches, könnte man sagen, Verzweiflung lehrt Glauben. Dieser Mann ist so verzweifelt, dass er sich überhaupt nichts mehr vorstellen kann, im Blick auf seinen Sohn, im Blick auf sich selber. Jetzt soll er auch noch glauben und seinem Sohn helfen, aber er kann es ja nicht, was soll er nur machen? Er hat keine Chance, irgendwie seinen Sohn gesund zu machen und mit seinem Glauben, wie weit reicht er? Nicht weit. Da muss ihm geholfen werden in seiner Verzweiflung. Dieser widersprüchliche Satz bricht sich Bahn aus seinem Herzen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Verzweiflung lehrt Glauben. Dieser arme Mann macht in seiner Not aber genau das Richtige. Er schreibt diese Not zu Jesus hin. Und Jesus handelt. Als die Menschen kommen, heilt Jesus den besessenen jungen Mann. Ein verstörendes Geschehen. Man merkt, hier ist eine Auseinandersetzung zwischen Himmel und Hölle. Und Jesus erweist sich als Sieger über die Mächte der Finsternis. Am Tiefpunkt seiner Verzweiflung hat dieser Vater erfahren, was Glauben heißt. An dem Punkt, an dem er nicht mehr konnte, nicht mehr glauben konnte, dass es Hilfe gibt für seinen Sohn, für sich selbst. An dem Punkt erlebt er, dass Jesus für ihn da ist. Und letztlich sind wir im Gespräch in der kleinen Gruppe auch dann irgendwann an diesen Punkt gekommen. Wenn wir so mit unserem Latein am Ende sind und unseren Überlegungen, wenn offene Fragen bleiben und vieles, was wir nicht verstehen, ja, was machen wir denn dann? Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als dass wir zu Jesus rufen, dass wir ihn bitten, dass wir alles ihm überlassen. Nun wollen wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr nicht so viele dramatische Dinge erleben wie hier dieser Geschichte. Aber auch wenn es weniger dramatisch ist, kann uns diese Jahreslosung doch helfen, neu zu entdecken, was Glaube wirklich bedeutet und was Glaube für uns bedeutet. Natürlich geht es beim Glauben auch um Inhalte, Dinge, die man annimmt, dass sie wahr sind, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, dass er uns retten wird im Gericht Gottes, dass Gott ein Dreieiniger ist, den bekennen wir so, Vater, Sohn und Geist. Im Glaubensbekenntnis, dem Apostolischen, das haben die Reformatoren Pflicht den Glauben genannt und im Altenheim bekennen wir immer gemeinsam unseren Glauben und dann kommt das so. Aber vielleicht steckt da auch schon so ein bisschen ein Missverständnis drin, dass Theologie schon Glaube sei. Wenn ich den Katechismus kenne und die 10 Gebote und das Apostolikum aufsagen kann, dann ist das der Glaube. Ich bekenne meinen Glauben, indem ich theologische Sätze aufsage. Aber das ist ja nur die halbe Miete, wenn überhaupt. Das alles ist ja nur dafür da, die ganze Theologie ist ja nur dafür da, dass wir hingeführt und hingewiesen werden auf Jesus selbst. Und die Beziehung, die wir zu ihm haben sollen. Und dann hat unser Glaube etwas mit unserem Leben zu tun, hoffentlich. und ist nicht nur eine Kopfsache, nichts, was wir für wahr oder für richtig halten, sondern dass wir in unserem Leben mal mehr, mal weniger immer vor Augen haben, dass wir abhängig sind von Gott. Dass wir dann auch die Kraft des Glaubens an Jesus in unserem Alltag erleben, dass er, Jesus, für uns da ist und nicht weit weg. Und dieses Bild, das wir ja jetzt jeden Sonntag sehen, kann uns auch immer wieder daran erinnern, dass von woanders etwas kommen muss, das das Un wegwäscht. In dem Fall ist das mehr dann Gott, der kommt, oder sein Geist, der kommt. Aber das sollen wir erleben im Vertrauen auf Jesus. Und da kommt es nicht auf unsere Leistung an und nicht auf unsere Gefühle, sondern da kommt es nur auf die ehrliche Begegnung mit Jesus an. Dass wir das nachsprechen dürfen, was dieser verzweifelte Vater hier sagt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wenn in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten etwas passiert, was unsere Kraft übersteigt, wenn wir keine Lösung sehen, wenn uns die Dunkelheit überwältigen will, wenn die Angst nicht weniger werden will, wenn die Fragen größer erscheinen als unsere Antworten, dann wird Jesus da sein, in Rufweite. Und dann dürfen wir es nachsprechen und rausschreien, genauso, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann werden wir auch das Eingreifen Jesu erleben und die Kraft des Glaubens erfahren. Jemand, der weiß, wovon er spricht, Corrie ten Boom, manche von euch kennen sie ja, eine holländische Christin in der Zeit des Nationalsozialismus, Juden versteckt, entdeckt worden, im Konzentrationslager gewesen, hat ihre ganze Familie verloren. Also schon jemand, der nicht leichtfertig redet und sagt, alles wird gut, der wirklich etwas erlebt hat, hat erlebt, welche Kraft der Glaube hat und hat es in ein Wort zusammengefasst. Und sie sagt, der Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Wenn du das jetzt nicht so schnell merken kannst, dann sag mir Bescheid. Ich schicke dir das Zitat gerne, ein Spruch jedenfalls, zum Nachdenken. Der Glaube sieht das Unsichtbare, glaubt das Unglaubliche und empfängt das Unmögliche. Und dabei ist Glaube nichts, was wir uns so vorhalten können, mit dem wir uns brüsten können oder angeben können. Schaut alle, wie gläubig ich bin. Oh je. Nee. Auch mein Glaube ist letztlich nur der Hilfeschrei eines schwachen Menschen, den ich nachspreche. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben.
Amen.